Sie hören den Klimakompass mit Claudia Kempfert. Eine Produktion von 22 Film.
Hallo zu einer neuen Folge Klimakompass mit Claudia Kempfert. Ich bin Elli Ries, Wissenschaftsredakteurin bei 22 Film, wo seit über 10 Jahren Wissenschaftskommunikation passiert. Und ich spreche in diesem Podcast mit Energieökonomin und Professorin Claudia Kempfert über Themen rund um die Klimakrise. Hallo Frau Kempfert.
Hallo Frau Ries, grüß Sie.
Wir sprechen gleich über die Zukunft des E-Autos in Deutschland. Vorher kurz zu den anderen Themen in dieser Folge. Wir besprechen eine Studie zu den Möglichkeiten von KI im Klimawandel und haben eine, ich nenne es mal Publikumsfrage, zu Klimaklagen. Falls Sie auch eine Publikumsfrage haben, dann erreichen Sie uns per Mail an klimakompass@22.film oder auch über Kommentare bei YouTube oder Spotify. Wir freuen uns da, von Ihnen zu hören und was Sie interessiert. Frau Kempfert, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung leiten Sie ja die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Und das Verkehr-Energie-Umwelt-Thema schlechthin aktuell ist ja eigentlich das E-Auto. Das hat dieses Jahr in Deutschland eigentlich bisher auch einen ganz guten Stand mit rund 300.000 Neuzulassungen in den ersten 7 Monaten. Das ist schon eine Menge. Da könnte man doch meinen, wir lassen den Verbrenner so langsam aber sicher hinter uns. Und dann kam ja letzte Woche die IAA, also die Internationale Automobilausstellung in München. Die Wortmeldungen von Politikern und Konzernchefs rund um die Messe haben die Differenzen zum Thema E-Auto versus Verbrenner ja mal wieder mehr als deutlich gemacht. Frau Kempfert, wer will denn da was und warum denn ausgerechnet auch jetzt?
Ja, also zunächst einmal diese 300.000, das klingt ja immer so toll, ja. Also das ist schon mal eine ganz gute positive Dynamik. Elektroautos etablieren sich ja auch immer mehr am Markt und die Nachfrage steigt auch. Aber der Hochlauf, der muss ja noch deutlich schneller werden, wenn wir irgendwie Klimaziele im Verkehr erreichen wollen. Wenn man sich das anschaut, jetzt mal allein von den Zahlen her, ist man da ja noch nicht mal bei 20% der Neuzulassungen. Das kann deutlich mehr werden. Aber wenn man es misst an den 50 Millionen Fahrzeugen, knapp 50 Millionen, die wir auf den deutschen Straßen haben, da ist der Pkw-Bestand elektrisch dann doch noch sehr gering mit unter 3 oder knapp 3%. Aber zu dieser IAA-Geschichte, also die deutsche Autoindustrie, die möchte im Moment offensichtlich das Verbrenner aufweichen, um natürlich, wie immer, alte Geschäftsmodelle länger am Leben zu erhalten und argumentiert jetzt wieder einmal mit Wettbewerbsfähigkeit, Ladeinfrastruktur, Arbeitsplätze, also das Übliche so. Und die schwarz-rote Bundesregierung, die sendet so aus meiner Sicht etwas widersprüchliche Signale. Die Kanzlerpartei, die CDU, die ist wohl für Ausnahmen offen, das kennen wir auch schon. Aber die SPD will unbedingt an Klimazielen festhalten, aber da fehlt so ein bisschen an so einer klaren Linie. Und aus der EU-Kommission, da kommen auch wieder ganz unterschiedliche Töne. Einige Kommissare, die betonen ja irgendwie die Notwendigkeit, dass man da beim 2035-Ziel bleibt. Andere zeigen sich da kompromissbereit oder wollen wieder was für die Industrie haben. Also diese Unsicherheit, die schwächt natürlich wiederum die Planungssicherheit und gefährdet letztendlich eher Europas Wettbewerbsfähigkeit. Denn wir sehen, der Markt geht in Richtung Elektromobilität, China, aber auch die USA setzen schon auf Elektromobilität. Das ist, denke ich, schon ganz klar. Und ich will noch einen Satz von wegen Verbrenner aus. Also Verbrenner aus gibt's ja eigentlich gar nicht. Es gibt ja kein direktes Verbot. Es geht ja eher um diese CO2-Flottenregel von 2023. Die schreibt ja vor, dass ab 2035 alle neu zugelassenen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge emissionsfrei sein müssen. Und in der Praxis heißt das eben, dass neue Wagen ab dann im Fahrbetrieb kein CO2 mehr ausstoßen. Und das sind eben klassische Benzin- und Dieselautos, die das nicht mehr dann erfüllen. Aber das ist eben kein Verbot von Verbrennern, sondern es ist eine Emissionsgrenze, die faktisch nur mit Elektroautos oder potenziell Wasserstoff-Brennstoffzellen erreichbar ist. Aber das ist so ein bisschen das Wording, worum ich mich immer störe. Denn Verbot haben wir hier eigentlich nicht, ja.
Eigentlich müsste das also das sogenannte Verbrenner ausheißen. Und Sie haben auch schon gerade die EU erwähnt. Jetzt waren ja zusätzlich zur IAA und den Stimmen, die darum publik wurden, am Freitag noch die Autokonzernchefs bei der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel, um eben ihre Bedürfnisse und Wünsche so von der Automobilindustrie dort auch anzubringen. Und Ursula von der Leyen hängt ja eher an ihrem Green Deal, während Manfred Weber zum Beispiel dort ja ein großer Fürsprecher ist, eben dieses sogenannte Verbrenner auszukippen. Und wie gesagt, gleichzeitig kommt dieses Verbrenner aus der EU. Es ist erst 3 Jahre alt, von 2022. Warum stehen wir denn nur 3 Jahre nach diesem Beschluss so gespalten da?
Ja, es ist letztendlich immer wieder diese Diskrepanz zwischen dem, die Autoindustrie, das sind ja dann auch vor allen Dingen deutsche Hersteller, die oder auch die Zulieferer, die drängen eben sehr stark auf dieses Aufweichen der Emissionsgrenzwerte oder dieser 2035 Verbrennerstopp und argumentieren, ja, sie schaffen das eben nicht so schnell, Wettbewerbsfähigkeit, angeblich unzureichende Ladeinfrastruktur. Klar, die kann und sollte auch verbessert werden. Und dann wird argumentiert um die Sorge, um Arbeitsplätze, Exportmärkte und werben dann eher für E-Fuels, die natürlich sehr ineffizient sind, auch sehr, sehr teuer. Und die Politik dann auf EU-Ebene schon noch mehrheitlich die EU-Kommission schon noch mehrheitlich und auch das Parlament, würde ich sagen, an diesem Ziel noch festhält. Aber einzelne Staaten, Deutschland insbesondere, Italien, die wollen Ausnahmen. Und natürlich bekennt man sich da eher noch zum Verbrenner aus. Aber die SPD, die wollen das eher nicht. Also die wollen auf jeden Fall, oder die Union will das Aufweichen des Verbrenner aus, so muss ich sagen. Und die SPD will am Ziel festhalten, vor allen Dingen auch die Klimaziele. Und so. Also insofern, da gibt es eben sehr unterschiedliche Sichtweisen und die deutschen Hersteller, die wehren sich ja auch schon ganz lange gegen diese EU-Grenzwerte seit den 1990er Jahren, wo es da schon die ersten EU-Diskussionen gab. Und immer wieder gab es da diese Lobby-Einflüsse, auch damals unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel, die auch schon sehr stark für diese Abschwächungen war. Und das ging immer weiter in den ganzen Jahren. Und 2008, wenn ich mich erinnere, auch 2013 wieder. 2017 hatten wir doch auch die Diskussion um die strengeren Grenzwerte. Und dann haben wir endlich 2022/23 diesen Beschluss, dass man eben 2035 da diese Emissionsziel erreichen muss. Und da geht man immer wieder ran und will das aufweichen. Also ich denke, da ist ein ganz starker Lobbydruck dahinter, aber eben auch politische Ideologie teilweise, die da eine Rolle spielt, ja.
Und mal angenommen, diese politische Ideologie und eben auch die Wünsche der Autoindustrie haben Erfolg. Was würde denn ein Aufweichen des Verbrenner aus, also eben weiterhin Verbrenner und Neuzulassungen auf den Straßen für unsere zukünftigen Klimaanstrengungen insgesamt bedeuten?
Ja, für die Klimaanstrengungen bedeutet das, dass wir dann die EU-Klimaziele wahrscheinlich nicht oder nur erschwert erreichen könnten. Denn dieses Aufweichen erschwert die Erreichung der EU-Klimaziele erheblich. Also der Verkehr ist ja einer der größten Emissionssektoren und deswegen ist es so wichtig, dass man da etwas tut. Man hätte aber auch gleichzeitig, also jenseits auch dieser Klimaziele, die dann eben aller Voraussicht nach zumindest sehr, sehr schwer noch erreichbar wären, ist das aber auch eine fatale Signalwirkung, denn die Industrie bekäme jetzt noch die Option, länger Verbrenner zu bauen, was die Investitionen in die Elektromobilität verzögert und dann verlieren wir noch mehr den Anschluss. Also es ist auch ein großes Wettbewerbsrisiko, denn andere Regionen, insbesondere China, investieren massiv in E-Autos, die USA aber auch, ein Zögern Europas führt dann eher wieder zu einem Rückstand. Und das Problem, was wir heute haben, dass wir eben auch so viele Jobs verlieren in der deutschen Autoindustrie, ist auch ein Resultat, dass wir eben so lange gezögert haben und immer wieder diese Grenzwerte aufweichen und die Diskussionen führen und andere da an uns vorbeiziehen. Und der Markt und der chinesische Markt ist sehr entscheidend, eben in Richtung Elektromobilität geht und wir dann die Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und das ist etwas, was uns dann weiter begleiten wird. Und die von den Klimazielen mal ganz zu schweigen. Also die erreichen wir dann auch nicht.
Da ist dann auch die Frage, inwieweit das dann juristisch wieder aufgearbeitet wird. Da passt dann unsere Publikumsfrage zu Klimaklagen später vielleicht auch noch dazu. Mhm. Über die sprechen wir aber gleich noch. Zuerst wollen wir uns eine Studie genauer anschauen zu den Möglichkeiten von KI im Klimawandel. Sonst hört man ja eher davon, wie schädlich eine ChatGPT-Anfrage ist, zum Beispiel im Vergleich zu 10-mal googeln. Die meisten dieser Zahlen sind allerdings längst überholt, werden aber fröhlich weiterverbreitet. Wir haben da bei 22, bei unserem YouTube-Kanal Dr. Watson, auch mal ein Video gemacht. Das packen wir wie die sonstigen Quellen natürlich in die Shownotes. Frau Kempfert, ich habe mich gefragt, kennen Sie diese Zahlen, wie klimaschädlich künstliche Intelligenz ist und was sind denn aktuell Ihre Berührungspunkte auch mit künstlicher Intelligenz überhaupt?
Ja, die Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz sind vielschichtig. Also auf der einen Seite werden wir damit ja konfrontiert in der Wissenschaft, auch in dem, ich unterrichte ja auch an der Universität, wo es Richtlinien gibt im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Also dass Transparenz geschaffen werden muss, dass man sehr vorsichtig sein muss, weil ja nicht alle Informationen wissenschaftlich belegt sind und man auch aufpassen muss, dass man da nicht den Halluzinationen der künstlichen Intelligenz verfällt, die es ja auch gibt. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich jetzt persönlich auch in der Öffentlichkeit stehend auch damit konfrontiert werde, dass die künstliche Intelligenz Bilder verfälscht oder mit einem Namen irgendwas beworben wird, was man nie gesagt hat oder nie gemacht hat. Und das ist auch künstliche Intelligenz, die genutzt wird, um eben auch Fake News zu verbreiten, Fehlinformationen. Und das sind so die Berührungspunkte, die es da gibt, so im direkten Alltag. Aber es wird sich dynamisch entwickeln in der Wissenschaft. Also die Nutzung von AI, die ja in diversen Bereichen sinnvoll sein kann. Bei Big Data, dass jetzt viele Daten gesammelt werden können oder auch aufbereitet werden können, die man nutzen kann wissenschaftlich. Und das ist nicht nur in unserem Bereich, also in der Wirtschaftswissenschaft sehr, sehr relevant, sicherlich auch in der Medizin und in anderen Bereichen. Also das ist hochinteressant, so was da dynamisch passiert. Aber auf der anderen Seite eben auch die Gefahr, dass von Fehlinformationen gibt, dass falsche Schlüsse gezogen werden und das eben auch nicht wissenschaftlich abgesichert ist, so, und das und die Transparenz letztendlich auch fehlt. Das ist so das Hochspannende, aber auch die Gefahr so ein bisschen dahinter. Der Energieverbrauch von künstlicher Intelligenz, da gibt es ja immer sehr viele Studien mittlerweile oder Abschätzungen, aber es entwickelt sich ja eben auch so dynamisch, dass man schauen muss, was es überhaupt bedeuten kann, auch vom Energieverbrauch her. Und da gibt es dann Abschätzungen von 15 bis zu 20% auf EU-Ebene an zusätzlichem Strombedarf, der auftreten kann, wo man eben schauen muss, in welche Richtung das geht. Und das betrifft ja auch jetzt der Hintergrund so dieser Studie, die sich ja auch darüber Gedanken macht, wie hoch der Stromverbrauch sein kann, wenn man entsprechende Sektoren sich anguckt, aber auch der Einfluss von KI dann in dem Zusammenhang, der eben auch sehr unterschiedlich sein kann. Aber insgesamt ist es so, man geht eher von steigendem Stromverbrauch aus durch eben zusätzliche Nutzung. Und wir im Moment ja diskutieren, auch in Deutschland sinkt oder fällt oder stagniert der Stromverbrauch. Und die Wirtschaftsministerin da ja auch Ableitungen draus macht, politischer Art. Aber grundsätzlich gesehen gibt es eben erstmal eine grundsätzlichere Einschätzung, in welche Richtung das gehen kann.
Jetzt hatten Sie auch gerade schon die Gefahren von KI ein paar angesprochen. Und jetzt springen wir aber nochmal zurück und schauen uns die Studie genauer an, die sich eben mit Potenzialen beschäftigt. Die Studie heißt Green and Intelligent, The Role of AI in the Climate Transition und kommt vom Grantham Research Institute in London. Und die Forschenden blicken darin ja auf den potenziellen Einfluss von KI, wenn es um den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft geht. Und sie schauen da auch darauf, welches Emissionsminderungspotenzial künstliche Intelligenz, KI oder Artificial Intelligence, AI quasi haben könnte. Ich finde noch wichtig dabei, es geht jetzt nicht unbedingt um Large Language Models wie eben ChatGPT, was wir gerade angesprochen hatten, sondern eben um weit spezialisiertere KI-Modelle. Und ein spannender Punkt gleich am Anfang auch der Studie war ja, dass die Macherinnen und Macher angesprochen haben, dass es Studien zum Themenbereich gibt. Ne? Sie haben gerade auch gesagt, so KI wird durchaus auch erforscht und divers erforscht. Und die Studienmacherinnen und Macher haben jetzt gesagt, dass jetzt zu diesem Thema, welchen Impact kann KI im Klimawandel haben, diese Studien hauptsächlich bisher von sowas wie Google oder Microsoft kamen. Und deswegen steht natürlich die Kritik im Raum, dass diese Studien von KI-Anbietern selbst kommen und damit einen gewissen Bias mitbringen könnten. Und auch, dass die Studien, auf die sie sich jetzt bezogen hatten, weder peer-reviewed seien, noch irgendwie bei der Methodik ganz transparent. Deswegen einmal der Blick auf die Studie, die wir uns heute anschauen, Frau Kempfert. Macht die Studie das denn besser? Wo kommt die her und mit welcher Methodik geht sie vor?
Ja, also die Studie ist eine grundsolide Studie, ist ja auch veröffentlicht, macht es so, dass es eben bestimmte Impact Areas angeguckt werden, das heißt Wirkungsmechanismen, wo KI in der Klimatransformation besonders stark sein kann. Das sind einmal natürlich den Bereich der komplexen Systeme, zum Beispiel Stromnetze, aber auch Städte, Verkehrssysteme und dann zum Beispiel, oder der zweite Bereich ist die Innovating Technology Discovery, also innovative Technologien, die erforscht werden und Ressourceneffizienz, zum Beispiel bei Materialien oder alternativen Proteinen oder so, die dann eben auch eine großen Impact haben. Und die dritte Impact Area ist dieses Nudging, also dass man Verhaltensweisen, Veränderungen von Konsum und Verhaltensmustern sich anguckt. Und im vierten Bereich werden Vorhersagemodelle, Politiksimulationen auch angeguckt oder im fünften dann eben diese Frühwarnsysteme der Risikoabschätzung. Und die machen dann eine quantitative Abschätzung. Da fokussiert die Studie auf drei Sektoren. Das sind einmal die Stromversorgung, die Energieerzeugung, Fleisch und milchbasierte Produkte oder auch alternative Proteine und die Mobilität im Bereich des leichten Straßenverkehrs, also Personenwagen und so weiter. Und die schätzt ab, wie viel Treibhausgasemissionen durch KI-Anwendungen in diesen Sektoren im Vergleich zu einem Business-as-usual-Szenario eingespart werden könnten. Also sie vergleicht die Einsparungen mit Emissionen, die durch den zusätzlichen Stromverbrauch aller mit KI verbundenen Aktivitäten, wie zum Beispiel auch Rechenzentren oder so, entstehen. Und die zentralen Ergebnisse sind hier, dass die KI in diesen drei betrachteten Sektoren jährlich 3,2 bis 5,4 Gigatonnen CO2-Äquivalent Emissionen reduzieren könnte, im besten Szenario gegenüber einem Business-as-usual-Szenario. Und allein im Strombereich wird da ein großer Teil auch dieser Einsparung erwartet, zum Beispiel durch effizientere Netzsteuerung, durch bessere Integration auch von erneuerbaren Energien oder auch höhere Load Factors für Wind und Solar. Und die Studie findet eben, dass die Einsparungen durch eben solche Anwendungen größer sind als die zusätzlichen Emissionen durch den Stromverbrauch, also aller KI-Aktivitäten. Also ich hatte ja eben genannt schon, dass man von einem höheren Stromverbrauch ausgeht, wenn man KI anwendet. Aber hier guckt die Studie die Einsparpotenziale an durch Anwendungen, die eben dann in der Summe sogar größer sind, als heißt netto positiv. Und neben diesen quantitativen Abschätzungen wird auch noch diskutiert, also welche politischen Maßnahmen dazu notwendig sind, um wirklich KI im größeren Maße für das Klima einzusetzen und dann auch da Empfehlungen erarbeitet oder gezeigt werden, wie staatliche Förderung oder auch gerade im globalen Süden oder faire Verteilung eine Rolle spielen kann. Aus meiner Sicht finde ich die Studie sehr gut, weil es eine Lücke schließt, auch von bisherigen Arbeiten und Berichten, die doch eher so qualitativ oder so grobe Abschätzungen waren oder eben auch gebiased, wie Sie gerade auch zu Recht gesagt haben. Und hier oder auch eben nicht öffentlich oder die Methoden nicht so richtig transparent waren in der Vergangenheit und hier aber sehr transparent bestimmte Bottom-up-Abschätzungen gemacht werden in eben diesen drei Sektoren. Und da werden so Technologieadoptionskurven, sogenannte S-Kurven, gewichtet und die Bedingungen auch für die Erschwinglichkeit, Attraktivität, Zugänglichkeit abgeschätzt und wie schnell und in welchem Umfang KI-gestützte Lösungen in den Märkten Fuß fassen könnten. Also diese Studie ist dann weniger spekulativ als diese ganzen vielen weißen Flecken, die man bisher so hat, also wo man so Pi mal Daumen-Schätzungen hat in der Debatte um KI und das Klima. Und sie ist, aber sie ist eben auch in der Summe, würde ich sagen, nicht ganz so umfassend, dass sie jetzt wirklich alle Sektoren oder alle möglichen Rebounds oder Sekundäreffekte abdeckt. Und die Autoren sind ja auch entsprechend sehr vorsichtig, was so diese Ableitung angeht. Und deswegen finde ich die Studie von der Herangehensweise oder auch von der Ableitung her hochinteressant.
Da würde ich auch ganz gerne direkt nochmal in diese Bereiche reingehen, die Sie anfangs erwähnt haben. Also die Studie hat sich 5 Bereiche genauer angeschaut, die hatten Sie ja schon aufgezählt. Und ich fand da besonders 3 sehr interessant, die Sie jetzt nur angeschnitten hatten. Der erste Bereich war nämlich diese Transformation komplexer Systeme. Sie hatten jetzt schon Verkehr und Logistik und sowas erwähnt. Können Sie da nochmal reingehen? Was können wir uns denn genau darunter vorstellen, wo KI da wirklich beitragen kann, um unsere Wirtschaft zu transformieren? Transformieren.
Also die Studie selber macht ja auch direkte Anwendungen oder zeigt Anwendungen, wo dies möglich ist. Also bestimmte KI-bezogene Aktivitäten, die direkt mit Klima- oder Energiepolitik zu tun haben. Aber es geht ja hier auch um den Stromverbrauch, der zum Beispiel entsteht, dass man die KI-Modelle trainiert und auch betreibt. Und zur Abschätzung dieser Mehremissionen werden hier verschiedene Szenarien berechnet. Und das ist genau eben in diesen Sektoren, die Sie angesprochen haben, beispielsweise wenn es darum geht, in zu komplexen Systemen oder wie jetzt in den 3 Sektoren Energie, Nahrung und Mobilität, wo es ja auch darum geht, große Emissionsanteile sich anzugucken, wo dann Technologie und Politiklösungen mit KI dann schon einen Unterschied machen können. Beispielsweise im Energiesektor ist es ja so, dass KI helfen kann, Energieeffizienz zu verbessern durch ein effektives Energie- und Lastmanagement, was eben digital autonom funktioniert, oder auch Mobilitätsdienstleistungen, die angeboten werden, wo einfach unnütze Mobilitäten vermindert werden können. Beispiele sind hier in der Zukunft auch autonom fahrende Busse, die in den ländlichen Regionen herumfahren können und dann nicht oder on demand herumfahren können, sagen wir es so rum, und nicht unnütze Fahrten fabrizieren, wie es aktuell häufig ist, dass eben Leerfahrten stattfinden, weil in bestimmten Regionen einfach die Nachfrage nicht so ist, dass permanent die Busse gefüllt sein können. Also insofern gibt es da viele, viele Anwendungsmöglichkeiten, wie eben KI dann genutzt werden kann, Batteriespeicher, intelligente Netze oder auch im Bereich der Biotechnologie wird hier auch genannt. Überall da kann eben KI helfen, den Fortschritt zu verbessern, die Energieeffizienz zu verbessern und damit letztendlich auch die Einhaltung des Klimaziels näher bringen, weil es eben in so vielen Segmenten tatsächlich sinnvoll sein kann, dass man entsprechend die Emissionen senken kann. Und auch die Landwirtschaft, wenn ich da noch einen Satz zu sagen kann, auch die Landwirtschaft, die trägt ja auch mit 20% zu den Emissionen bei. Und der größte Posten ist hier die Tierhaltung. Und auch hier kann man Anwendungsfälle ermöglichen, indem man beispielsweise alternative Proteine hervorbringt. Das sagt die Studie ja auch. Die spricht ja auch von Pflanzenproteinen. Weniger Tierhaltung wäre damit notwendig. Und es sind auch effizientere Lieferketten möglich. Weniger Lebensmittelverschwendung, auch das kann gesteuert werden. Und ja, also insofern sind neben Mobilität und Strom, finde ich, wo man ja auch sehr viele große Hebel hat, auch in der Landwirtschaft kann die KI helfen, Emissionen zu senken.
Und jetzt hängen ja diese komplexen Systeme, ne, Landwirtschaft und Verkehr mit zum Beispiel ÖPNV und leeren Bussen und sowas, hängt ja zusammen mit dem persönlichen Lifestyle, den die Studie ja auch anspricht. Also Sie hatten gerade eben das Nudging erwähnt, das sozusagen einer dieser fünf Bereiche ist. Das bedeutet, Anstöße zu geben und Verhaltensveränderungen hervorzurufen. Wo sind denn die KI-Stellschrauben, wenn es wirklich um so persönlichen Lifestyle geht, den man ja eigentlich sehr individuell in der Hand hat?
Ja, das stimmt. Also KI kann eben tatsächlich Konsumgewohnheiten verändern, Ernährung, auch Mobilitätsentscheidungen. Also Nudgen kennen, weiß ich jetzt nicht alle Zuhörerinnen, aber Nudgen heißt ja auch, dass man zum Beispiel auf dem App was reingeslidet bekommt und dann auf einmal, das Produkt habe ich doch gestern irgendwo gesucht und da gehe ich jetzt mal drauf und kaufe es so ungefähr. Aber auch im Supermarkt irgendwo gezielt hingeschoben werden kann, ohne dass man es merkt, durch Kaufanreize, durch Kaufangebote, durch durch Musik oder durch auch Gerüche und so weiter. All diese Dinge finden ja statt, sowieso schon, um unsere Konsumgewohnheiten zu verändern. Und KI hilft dann natürlich enorm, indem diese Algorithmen genau sie sehen und merken, wo wir uns befinden. Also jetzt nicht physisch im Supermarkt, sondern eben in der App, im Internet, im virtuellen Raum und da ganz gezielt eben auch Veränderungen hervorbringen kann. Aber letztendlich, die Studie ist da ja ein bisschen zurückhaltender. Sie sagt, ja, das sind alles Möglichkeiten und das wird auch Veränderungen hervorbringen. Aber es gibt ja auch das Verhalten, was eher dann träge ist, in vielen Regionen der Welt sehr kulturell geprägt ist. Da kann man eben trotz Apps und Anreizen nicht so viel ändern an dem Ess- oder Mobilitätsverhalten. Aber vielleicht könnte es eben sein, dass der Beitrag von KI zu eben diesen Verhaltensänderungen häufig überschätzt oder könnte überschätzt sein. Aber grundsätzlich gesehen gibt es diese Möglichkeit und ich würde auch rein intuitiv auch die Studien, die wir dazu kennen, denken und sehen, dass gerade in unseren Industrieländern die Verführung sehr viel größer ist aufgrund unserer sozialen Prägung, aber auch in dem ökonomischen System, in dem wir uns befinden, wo eben immer wieder das mehr Kaufen und Kaufanreize zum Alltag gehören als in anderen Regionen der Welt.
Dann ist wahrscheinlich, wenn die Verhaltensveränderungen ein sehr träges Feld sind, dieser fünfte Bereich umso wichtiger, nämlich dieses Anpassen und Widerstandsfähigkeit bei den Systemen entwickeln. Da ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen der Punkt, dass wir über einige Kipppunkte im Klimawandel durchaus hinaus sind und wir KI also auch dafür nutzen können, uns eben besser anzupassen und besser widerstandsfähig zu werden. Kann das aber auch dazu führen, dass wir uns da so ein bisschen drauf ausruhen, wenn jetzt so eine Studie uns sagt, hey, KI kann das für euch lösen, ihr müsst gar nicht selber resilient werden, das macht die KI?
Ja, absolut. Und ich denke, die Studie ist aber auch etwas vorsichtiger und sagt das nicht so explizit, so nach dem Motto, die KI löst das schon für euch. Aber sie kann natürlich einiges abnehmen. Und gerade so Frühwarnsysteme, auch Risikoabschätzungen oder Naturgefahren, da wissen wir ja auch aus der Vergangenheit, dass es enorm helfen kann, wenn künstliche Intelligenz die Daten auswertet und auch eben diese Indikatoren funktionieren, Menschen gewarnt werden, aber auch eine frühzeitige Risikoabschätzung da ist. Aber grundsätzlich gesehen, wir müssen alles dafür tun und das auch ohne KI, dass wir uns anpassen an den Klimawandel, weil er ungebremst fortschreitet und weil die Gefahren immer größer werden, weil extreme Klimaereignisse, Extremwetter immer häufiger und intensiver zunehmen und wir alles dafür tun müssen, dass wir uns entsprechend vorbereiten und anpassen in jeglicher Hinsicht und das auch tun. Also wir haben ja auch in Deutschland ein Klimaanpassungsgesetz, wo wir jetzt endlich auch mal mehr tun müssen, auch in den entsprechenden Kommunen, in den Regionen. Und das müssen Menschen tun letztendlich und sich da auch abstimmen und gemeinschaftlich umsetzen. Und insofern kann da KI helfen, so an den Indikatoren, aber nur bedingt. Und insofern ist es wichtig, dass man das so auch einschätzt, ja, dass in bestimmten Bereichen es sinnvoll ist und unterstützend ist, aber in vielen Bereichen eben nicht.
Wenn Sie bestimmte Bereiche sagen, Sie haben auch vorhin schon diese drei sehr alltäglichen Aspekte angesprochen, auf die die Studie dann eben näher eingeht und guckt, hey, diese fünf Bereiche, die wir angesprochen haben, wo KI helfen kann, die schauen wir jetzt mal uns auf drei Aspekten nochmal genauer an, eben Energie, Nahrung und Mobilität. Warum wurden denn aber ausgerechnet diese drei Aspekte ausgesucht? Und ja, was waren da die Erkenntnisse auch?
Genau, also diese drei Sektoren, das ist natürlich der größte Emissionshebel. Also gerade bei der Stromerzeugung ist einer der größten oder ist der größte Emittent von Treibhausgasen weltweit. Also über 35% oder 30-35% der globalen Emissionen kommen aus dem Stromsektor. Auch die Landwirtschaft, das hatte ich gerade schon erwähnt, die trägt ja auch bis 20-25% zu den globalen Emissionen bei. Und die Tierhaltung ist hier der größte Posten. Also gerade Methanemissionen, die Landnutzung, durch auch Landnutzung, aber auch durch Futtermittelproduktion, das ist ja auch ein wesentlicher Bereich. Und die Mobilität auch, also der Pkw-Verkehr, den wir eingangs schon hatten mit der IAA, das ist ein wichtiger Bereich, also auch mit knapp 20% der Emissionen, die auch wesentlich sind zum globalen Klimawandel. Und deswegen hat man das ausgewählt, weil man da eben auch große Hebel hätte und auch hat, und das zeigt die Studie ja, wie eben schon erwähnt, also KI kann da bei der Netzsteuerung, also beim Stromsektor, Netzsteuerung, Lastprognosen, Integration erneuerbarer Energien, Speicheroptimierung, Energiehandel, das alles erheblich verbessern und bei der Nahrung ja, auch die Skalierung oder schnellere Entwicklung von alternativen Proteinen, so wird es ja auch hier genannt, oder effizientere Lieferketten, weniger Lebensmittelverschwendung oder bei der Mobilität Verkehrsströme optimieren oder autonome E-Mobilität fördern. Carsharing im Übrigen auch noch, das hatte ich vorhin vergessen noch zu erwähnen, auch kann effizienter gemacht werden und so weiter. Und da gibt es eben gute Anwendungsfälle und auch in diesen Bereichen hat man auch eine gute Datenverfügbarkeit. Ich denke, das spielt auch eine Rolle, warum man das hier gewählt hat, zu dem Marktvolumen, zu den Emissionsintensitäten, bei der Technologie, die entwickelt wird oder auch die Kosten und so weiter, oder auch die Transferwirkung und vielleicht auch die Symbolkraft, darf man auch nicht unterschätzen, dass diese drei Sektoren eben alltagsnahe Bereiche sind. Sie betreffen jeden und jede direkt oder indirekt und stehen im Zentrum auch von Transformationsdebatten. Erinnern wir uns an oder überhaupt die IAA an die ganze Diskussion um Automobilität. In Deutschland gibt's noch immer kein Tempolimit und so weiter. Also man erkennt, da geht's immer ans Eingemachte. Und deswegen sind es alltagsnahe Bereiche, die auch aus dem Grund, denke ich, ausgewählt wurden. Und sie haben auch Spillover-Effekte in andere Sektoren, das darf man auch nicht vergessen. Batterietechnologien aus dem Mobilitätsbereich werden ja auch für die Stromnetze immer wichtiger. Oder auch alternative Proteine auch als Hebel für die Flächen oder auch Ressourcenschonung, die wir insgesamt ja brauchen. Also da gibt's, denke ich, eine lange Liste von Gründen, warum man diese drei emissionsstarke oder auch datenreiche und KI-geeignete Sektoren, so würde ich sie mal nennen, ausgewählt hat.
Und jetzt waren wir mit den alltäglichen Debatten und dem Aufgreifen der IAA ja fast schon wieder bei der Politik. Und auch die wird ja in der Studie erwähnt. Wie sinnvoll finden Sie die Einschätzung, die die Studie der Politik zuweist, nämlich gerade diesen regulierenden Faktor über Förderungen etc. Darauf einzuwirken?
Ja, also die Studie hält sich da so ein bisschen zurück, finde ich, was ich auch ganz, ganz gut finde. Also das, klar, es werden da politische Implikationen abgeleitet und die Annahme dahinter, dass eben Politik durch Regulierung und Förderung auch den KI-Einsatz auf Klimaziele ausrichten kann. Das ist sicherlich, das finde ich auch gut. Sie ist da so ein bisschen vorsichtig, auch das auch mit dem Aspekt der globalen Perspektive und auch der Ungleichheit, die man da ja weltweit hat, wo man auch sehr unterschiedliche Strukturen hat, ob in Ländern USA, China, EU oder die Länder des globalen Südens, die eben kaum Zugang haben zu Rechenleistungen oder auch Daten oder Fachpersonal. Das greift die Studie ja schon auch auf, dass diese KI dann auch diese Ungleichheiten verschärfen könnte, statt eben global auch Klimaschutz zu fördern, wenn man da nicht gezielt gegensteuert. Aber zu der politischen Steuerung, also da kann die Politik einiges verändern. Aber die Regulierungsfähigkeit ist doch auch begrenzt. Also politische Prozesse sind ja auch extrem langsam. Wir kennen das aus vielen Bereichen und die KI-Entwicklungen, die laufen im Moment extrem schnell. Das wird extrem dynamisch und extrem schnell laufen. Und auch die geopolitischen Rivalitäten darf man auch nicht vergessen, jetzt zu einer so koordinierten globalen Governance entgegen, sei es jetzt USA, China, EU, USA. Also da haben wir im Moment ja geopolitisch ganz andere Gefechte, die da geführt werden, als auf dieses Thema bezogen. Aber in der Implikation würde ich sagen, also ohne eine starke oder auch eine schnelle Regulierung können auch die KI-Anwendungen eher profitgetrieben sein, als klimabezogen eingesetzt werden. Und insofern macht das schon auch Sinn, sich da Gedanken zu machen, wie man da eine politische Steuerung hinbekommt. Also KI generell ja sowieso in den Anwendungen auch der Kontrolle, der Regulierung, der Transparenz und auch der Abuse, also der Nutzung, der fehlerhaften Nutzung auch von KI. Auch das ist ja im Moment in den Debatten und in der politischen Steuerung. Da wird die Politik sehr spät kommen, aber wichtig ist, dass man das sich anschaut. Und das macht die Studie, finde ich, vorsichtig, aber ganz gut.
Da können wir uns quasi auf Fortsetzungen folgen, wenn sich dann sowohl die Politik als auch die KI in 15, 20 Jahren nochmal ganz anders weiterentwickelt haben.
Ja, genau.
Damit kommen wir dann zur Publikumsfrage. Mein Kollege Dennis Eckmeier hat in der letzten Folge seinen Vater die Frage stellen lassen. Fand ich einen sehr, sehr netten Move. Ja. Ich habe mir gedacht, in meiner ersten Folge als Moderatorin nutze ich die Chance und stelle ganz frech Ihnen die Publikumsfrage einmal selber. Mhm. Und zwar haben wir gerade in den letzten 10 Jahren doch einiges an Klagen im Klimakontext mitverfolgt. Der Internationale Gerichtshof hat erst im Juli, meine ich, in einem Gutachten bestätigt, dass Staaten verpflichtet sind, sich beim Klimaschutz und der Klimaanpassung stark zu machen. Dieses Gutachten wird wiederum voraussichtlich Auswirkungen haben auf aktuelle und künftige Klimaklagen. Gleichzeitig, ehrlicherweise, wenn ich mir die letzten Überschriften zu Klimaklagen in den Kopf rufe, dann ist das sowas wie peruanischer Bauer scheitert mit Klage gegen RWE oder Australien schmettert Klimaklage ab, also weit weg von diesem Gutachten. Und da stellt sich für mich die Frage, bringen Klimaklagen eigentlich was?
Mhm. Ja, also das ist, finde ich, auch eine super Frage, so vor dem Hintergrund, weil man im Moment ja den Eindruck hat, dass man überhaupt noch Gerichte hat, die sich mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen, im Gegensatz zu Politik oder anderen, die da weltweit irgendwie aktiv werden, aber Klimaklagen an sich wichtig sind oder zumindest auch der juristische Rahmen, wo dann häufig eben auch Klarheit geschaffen werden kann. Also Klimaklagen nehmen weltweit immer weiter zu. Sie haben das ja eben schon erwähnt, sie werden ja auch immer vielfältiger, betreffen immer häufiger auch Unternehmen, auch internationale Rechtsnormen. Und da gibt es eine ganz interessante Studie, auch von der LSI, Global Trends in Climate Change Litigation. Und da ist eine aktuelle Übersicht so drin, die man sich da mal anschauen kann, wo so 3000 Fälle sich angeguckt werden in knapp 60 Ländern und die auch analysiert, welche Trends sich da so auch in den vergangenen Jahren abgezeichnet haben. Und man sieht da sehr deutlich, ja, es gibt ein Wachstum von Klimaklagen, aber es sind, das verlangsamt sich doch immer mehr. Also es wurden 2024, wenn man da mal reinschaut, über 200 Klimaklagen eingereicht. Insgesamt sind es irgendwie knapp 3000 Fälle weltweit. Also das Wachstum setzt sich aber auch weiter fort. Und es bekommt immer eine größere strategische Bedeutung. Also 80% der neuen Fälle sind strategische Klagen. Sie zielen also eben gezielt auf politische und gesellschaftliche Veränderungen, nicht auf individuelle Entschädigungen. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Unterschied. Und das heißt also, wenn man sich das mal genauer anschaut, also der globale Süden beispielsweise, der gewinnt immer mehr an Dynamik, wo 60% jetzt der dortigen Fälle herstammen. Und immer häufiger sind es auch staatliche Stellen, Regulierungsbehörden oder Staatsanwaltschaften, die selber als Kläger auftreten. Und auch die höchste Gerichte immer eine größere Bedeutung bekommen. Also gerade Verfassungs- oder oberste Gerichte, das kennen wir aus Deutschland ja auch, aber auch in den USA, in anderen Regionen bekommen da immer mehr Bedeutung oder die Verfahren dort nehmen zu. Und was Sie eben schon erwähnten, auch Unternehmen, die verklagt werden. Zielbranchen sind natürlich Öl und Gas, Energie, aber auch Landwirtschaft oder Finanzwesen, wo auch die Klagen zunehmen, wo es auch indirekte Emissionen mittlerweile betrifft, wo 20% der Fälle auch in diese Richtung gehen. Und der internationale Schiedsgerichte oder die internationalen Entwicklungen dann auch immer mehr eine Rolle spielen, also oder die internationalen Rechtsforen. Zum Beispiel der Internationale Seegerichtshof, der hat ja 2024 klargestellt, dass Staaten verpflichtet sind, Treibhausgasemissionen aus dem Schiffsverkehr zu vermindern. Und ähnlich passiert im Schiffsverkehr auch was. Also da gibt es direkt auch eine Wirkung, würde ich sagen. Und auch diese Umsetzung und Vollzugsverfahren, da geht es dann, ob und wie Urteile umgesetzt werden. Das ist ja auch immer mehr der Vollzug von Legislative, also von Gesetzen ist ja auch immer etwas, was eine Rolle spielt, aber auch eben dann, wie die entsprechenden Gesetze auch umgesetzt werden, beziehungsweise wie damit umgegangen wird. Also insofern gibt es da eine deutliche, also rechtliche Wirkung, würde ich sagen, das ist klar. Die Klimaklagen sind zu einem festen Bestandteil auch von globaler Klimapolitik geworden. Aber es gibt auch eine politische Wirkung, selbst wenn die Verfahren nicht gewonnen werden. Sie hatten ja eben diese Negativbeispiele genannt. Es gibt ja auch positive, aber selbst wenn die nicht gewonnen werden, erhöhen sie den Druck auch auf Regierungen und Unternehmen und beeinflussen vor allen Dingen auch den öffentlichen Diskurs. Und die Herausforderung aus meiner Sicht ist jetzt darin, dass man diesen Effekt auch misst, der ja abhängt auch vom politischen Willen, von der Rechtsdurchsetzung, aber vor allen Dingen auch von der gesellschaftlichen Unterstützung. Also wenn es da keine konsequente Umsetzung gibt, dann bleiben eben solche Urteile symbolisch. Und das wollen wir ja nicht. Also es soll ja nicht symbolisch bleiben. Also ich wäre in der Einschätzung, in der Gesamtbewertung bringen Klimaklagen etwas, würde ich sagen, ja, sie bringen etwas, sie schaffen Rechtsklarheit, sie stärken auch die Grundrechte und sie zwingen auch Regierungen und Unternehmen zu mehr Transparenz und auch zu mehr Ambitionen. Sie erzeugen vor allen Dingen Druck. Erinnern wir uns an die Klage von Luisa Neubauer und anderen, die eben dazu führte, dass auch in Deutschland ein Klimagesetz angepasst wurde. Also das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, dass Klimaschutz ein Grundrecht ist und auch umgesetzt werden muss. Und auch da gab es entsprechenden Druck. Aber jetzt auch die Klimaseniorinnen in der Schweiz oder auch andere, die zeigen doch, da passiert was. Also der Druck nimmt auf jeden Fall zu. Und diese Studie von der LSI, die zeigt eben auch die Zahl und die Erfolge der Klimaklagen und die Vielfalt auch der adressierten Akteure. Das sind eben Staaten, das sind Unternehmen, das ist Finanzsektor. Also da war ich selber überrascht, wie viel das mittlerweile ist, die auch häufig unter dem Radar stattfinden und man gar nicht so richtig mitbekommt, was da passiert. Und manche sind auch reine Symbolurteile, da passiert dann nicht allzu viel. Also Klimaklagen allein retten natürlich das Klima nicht, aber ohne sie sehen die Klimagesetze und auch die Unternehmenspflichten heute, ich denke, vielerorts deutlich, deutlich schwächer aus. Also insofern bin ich sehr ein Fan der Juristerei, den ich übrigens geworden bin im Sachverständigenrat für Umweltfragen, wo ich seit 12 Jahren umgeben bin von Juristen, also wechselnde Juristen, also die Kollegen, die das jetzt hören, die sitzen da nicht nur Juristen, da sitzen alle möglichen Disziplinen, aber am meisten Spaß hat mir von Anfang an gemacht, immer wieder und bis heute, die Diskussion mit den Juristen um Klimaschutz, weil die so herrlich klar sind und auch herrlich in ihren Einordnungen, in dem Rahmen, den es denn braucht und auch in der Umsetzung. Und wenn es eben Paragraphen gibt, klar, man kann sie unterschiedlich auslegen, aber es gibt auch immer auch eine Verpflichtung zum Handeln. Und das finde ich, das habe ich gelernt. Deswegen bin ich ein Riesenfan jetzt der Juristerei geworden. Das war ich im Studium nie. Ich habe ja auch mal 2 Semester Jura studiert. Da war ich nicht so begeistert. Aber bin das später jetzt geworden im Sachverständigenrat für Umweltfragen, wo man eben diese Gesetze und Verpflichtungen echt nicht unterschätzen darf. Es ist eine gute Grundlage. Es ist auch immer wieder auch die Möglichkeit für Zivilgesellschaft, sich einzubringen. Es stärkt unsere Demokratie. Es ist eine wesentliche Komponente der Demokratie. Schauen wir in autokratische Systeme, Regime hinein, da sieht man, was passiert, wenn die Rechtslage nicht mehr stattfindet oder einfach abgeschwächt wird. Und insofern bin ich da ein Riesenfan auch von Klimaklagen, auch wenn sie nicht immer erfolgreich sind. Und ich finde, Erfolg misst sich eben auch nicht immer an nur Erfolg, sondern auch daran, dass sie auch eine gewisse Aufmerksamkeit bringt und eben manche dann auch wirklich bahnbrechend sind, wie die Verfassungswidrigkeit von eben, was die Fridays for Future da eingeklagt hatten oder die Klimaseniorinnen jetzt auch in der Schweiz, im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vielleicht noch kurz erwähnt, wo ein Verein älterer Schweizer Frauen, die sich besonders durch Hitzewellen gefährdet sahen, die Schweiz verklagt haben, die eben nicht genügend Maßnahmen ergriffen hätten, um die Gesundheit und ihr Leben vor Klimafolgen zu schützen. Das finde ich an sich schon so einen grandiosen Akt, dass ich diese Frauen da nur umarmen möchte, für Mut, den sie da an den Tag gelegt haben, sowas zu machen. Und es hat gezeigt, es ist ein wichtiges Urteil. Es hat Signalwirkung jetzt mittlerweile für alle Mitgliedstaaten, dass eben der Klimawandel als Menschenrechtsfrage bestätigt hat. Und das haben mir die Kollegen im Sachverständigenrat schon seit 12 Jahren erklärt, dass das so ist. Ich bin da sehr froh, dass es da eben auch Verfassungsrichterinnen und andere gibt, die das auch ordentlich einordnen können. Also insofern, man hört raus, ich bin ein Riesenfan von Klimaklagen. Also zumindest die ganzen Fälle finde ich irgendwie hochinteressant, obwohl ich damit von nichts verstehe. Aber es ist trotzdem hochspannend, sich das anzugucken, wie da auch argumentiert wird.
Und was wir da in Zukunft wohl auch noch sehen, wenn das jetzt schon so vielfältig ist, wie Sie das auch beschrieben haben. Aber ich fasse das mal nochmal zusammen. Das war sozusagen ein Liebesbrief an Klimaklagen, an Juristen und an Schweizer Seniorinnen. Können wir das so stehen lassen?
Das kann man so stehen lassen, ja, auf jeden Fall.
Super.
Eine große Umarmung an die lieben Kollegen im Sachverständigenrat.
Die freuen sich.
Ja.
Das war dann schon die 2. Folge Klimakompass mit Claudia Kempfert. Danke Ihnen da draußen fürs Zuhören. Und wenn Sie eine Frage an Claudia Kempfert zu Klimaklagen oder Seniorinnen oder Juristen haben, dann zögern Sie nicht.
Fragen.
Alles, was hier klimakrisenmäßig zu tun hat, freuen wir uns sehr gerne. Ab der nächsten Folge geben mein Kollege und ich diese Möglichkeit, eine Frage zu stellen, sehr, sehr gerne an Sie weiter. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an klimakompass@22.film oder auch einen Kommentar bei YouTube oder bei Spotify. Wir freuen uns da drauf. Und die nächste Folge kommt dann tatsächlich in 2 Wochen. Ab jetzt sind wir im 2-Wochen-Rhythmus und dann auch wieder mit meinem Kollegen Dr. Dennis Eckmeier. Und zum Schluss natürlich danke auch an Sie, Frau Kempfert, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen und freue mich aufs nächste Mal.
Das war der Klimakompass mit Claudia Kempfert, eine Produktion der 22 Film GmbH Köln. Redaktion und Moderation heute von Elli Ries. Alle relevanten Quellen, Referenzen und zusätzliche Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes oder auf YouTube in der Videobeschreibung.